ist Gott mir heilig? Das ist das Thema, das ich gewählt habe für heute Morgen. Ich habe als erstes, das mache ich gerne noch, auf dem Internet, auf Google, mal den Begriff heilig oder Heiligkeit eingeben. Und wenn man das macht, kommt man ziemlich schnell auf das hier. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama. Oder wenn man etwas weiter schaut, kommt gleich mal noch der Papst, wo man ja auch vom Heiligen Vater redet. Dann habe ich auch diverse Umfragen gefunden, Online-Umfragen und Umfragen in Zeitschriften, wo Menschen gefragt wurden, was ist dir heilig? Und es hat verschiedene Muster gegeben. Ich habe eins rausgepickt. Offenbar ist vielen Frauen ihre Handtasche heilig. Ist da in einer Umfrage rausgekommen, sind über 1000 Frauen befragt worden in Deutschland, Frauen ab 14. Und da ist rausgekommen, dass für über 72% der Befragten der Inhalt von ihrer Handtasche etwas sehr Privates ist, etwas, was eigentlich tabu ist für andere. Dass fast 60% von diesen befragten Frauen ihre Wohnung so gut wie nie ohne ihre Handtasche verlassen. Und dass für etwa die Hälfte, für jede zweite, der Verlust von so einer Handtasche nicht nur materiell, sondern vor allem gefühlsmässig ziemlich schwierig wäre. Als ich das gelesen habe, habe ich gefunden, ich muss endlich von meinem Rucksack auf eine Handtasche umsteigen. Wahrscheinlich bin ich wirklich nicht so ganz auf dem Laufenden. Jemand anderes hat sich auch noch Gedanken gemacht zu dieser Frage, was ist mir heilig oder was ist dir heilig? Und zwar ist das der Marco Michalczyk, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Er hat nicht ein Lied gemacht, obwohl er auch Songwriter ist, sondern er ist eigentlich in der Slam-Poetry-Szene ist er, ein bisschen angesiedelt. Slam-Poetry sind so Gedichtwettbewerbe, die sind recht am Kommen. Und er ist gläubig und macht das eben auf eine andere Art und Weise. Und er hat ein Gedicht geschrieben zu dem Thema, was ist dir heilig? Und ich habe mir plötzlich überlegt, wenn es Slam Poetry schon gegeben hat zur Zeit des Alten Testament, dann wäre wahrscheinlich der David mit seinen Psalmen recht weit im Rennen vorne gewesen. Und wir würden jetzt gerne von dem Marco einen Titel nur hören, der uns ein bisschen näher bringen soll zu dieser Frage, was ist dir heilig? Kannst du ihn wieder einblenden? Merci.
Woran denkst du, wenn du aufwachst am Morgen? Nein, ich meine noch vor dem Terminstress, der Planung, den Sorgen. Woran denkst du? Was ist dir wichtig? Oder vielleicht könnte ich auch eher sagen, was lässt dein Herz schneller schlagen? Welche Sachen, Dinge oder Menschen? Wofür wärst du bereit zu kämpfen? Was wird dich auf die Straße treiben? Wofür würdest du Fahne zeigen? Worunter deinen Namen schreiben? Was ist dir wichtig? Ich meine, so richtig wichtig. Welcher Verlust würde dich unfassbar schmerzen? In welchem Taktpunkt der Beat deines Herzens? Vielleicht ist das Wort Glauberei kleinlich, irgendwie schon fast peinlich. Doch die Frage ist doch, was ist dir heilig? Was ist dir so unheimlich heilig, dass du selbst alleine gegen 30 Mann kämpfst und es mit deinem Leben verteidigst? Woran hängst du? Was definiert dich? Was willst du nie mehr verlieren? Ich frage mich auch ständig, was so mein Ziel ist. Viel ist ja auch irgendwie vorgegeben und die Frage scheint nur, wie gut du in diesem Spiel bist. Also was bleibt es? Was ist dir heilig? Manchmal sagt eine Generation über die nächste, dass ihnen nichts mehr heilig sei. Ist das ein Beleg vielleicht, dass was heilig ist, nicht heilig bleibt, sich entheiligt mit der Zeit? Ich glaube, jeder Generation, ja jedem Mensch sind Dinge heilig, auch wenn das freilich nicht bei jedem gleich ist, das weiß ich. Manchmal sind wir sogar kleinlich, sodass es Streit gibt. Aus dem Heilig des anderen kreieren wir uns ein Feindbild. Was ist dir wichtig? Ich meine so richtig wichtig. Wen oder was vermisst du, wenn du allein bist? Gibt es etwas, das dich zum Weinen bringt? Was ist dir heilig? Um welche Sonne dreht sich deine Welt? Und ist es das wert? Und mit wert meine ich sicher nicht Geld. Aber was ist es, das dich in Atem hält? Und was heißt heilig überhaupt? So ein theologisches Fremdwort, antiquiert und verstaubt. Und ich weiß, dass ich glaube oder glaube, dass ich weiß, Gott ist heilig. Und dass sich das zeigt, dass sein Wesen sich spiegelt in seiner Schöpfung, trotz ihrer Vergänglichkeit. So stehe ich zum Beispiel mitten auf Klippen am Rande des Meeres, von Schönheit ergriffen, als ob sie eine Welle wäre. Millionen Kristalle als Sonnenstrahlen auf Wasserbahnen fallen. Und während ich chill, frage ich mich, ob Gott damit wohl auch ein bisschen angeben will. Und ich kenne Künstler, Leute, die ich wirklich bewundere, doch geht auf keinem ihrer Bilder die Sonne bunter unter, als sie es in Wirklichkeit tut. Und ich meine ihn nicht gut, ich meine exzellent, Erinnerung der Augen, für die der Mund nicht Worte kennt. Kein bloßes Gefühl, das ich, wenn ich dann gehe, fühle. Mehr sowas wie Bewunderung. Doch wie geht man mit Wundern um? Genießendes Staunen ob dieses Designs. Das Photoshop des Schöpfers ist so viel besser als meins. Ein Topf schreibt vom Töpfer und bildet sich ein, dass die Sicht eines Tonstücks wichtiger scheint. Und während ich hier stehe und seine Werke preise, zelebriere ich in Wahrheit doch den einen, den Unvergleichlichen, den größten Künstler von allen, Schöpfer des Himmels und der Erde, Zeichner von Landschaften, die er mit seiner Hand schaffte, Maler von Sonnenuntergängen, Architekt des Grand Canyon und epischen Bergkämmen, Designer von Blumen, Organismen und Tieren, Farbgeber für Blätter, Eiskristalle, die frieren, reflektieren, den Künstler, der sein Werk präsentiert. Und sein schönstes Kunstwerk schuf er in mir. Und das klingt fast verrückt, dass er sich selbst als Vorlage nahm für sein Kunstwerk, Poema, für sein Meisterstück. Ein Meisterwerk, in der Tat ein Unikat, das der Meister selbst mit seiner Hand geschaffen hat. Er ist anders als der Standard, weil er die Welt in seiner Hand hat. Und wenn ich mir die Frage stelle, was wäre Gottes Antwort an der Stelle auf die Frage, was ihm wichtig ist, wofür sein Herz schlägt, was ihm heilig ist? Und es ist fast unglaublich, glaube ich, weil du es bist, weil ich es bin. Und das gibt mir Sinn und Bedeutung, lässt mich mein Leben nicht vergeuden, lässt mich leben hier und heute, meine Sinne nicht betäuben, ihm nah zu sein ist meine Freude. Ich meine ernsthaft, das ist schon sehr krass, dass er mich trotz aller Herrschaft auf seinem Herzen hat. Und weil er mich kennt und jedes Talent will ich nutzen und nicht verschwenden, was er in mich hineingelegt hat. Gottes Antwort auf all diese Fragen ist dein Name. Geh gern nochmal zurück in der Zeit und setz bei jeder Frage als Antwort deinen Namen ein. Das ist Freiheit. Denn das treibt ihn um und mich an, ihn kennenzulernen, ihn anzuschauen, ihm zu vertrauen. Und wenn ich weiß, dass ich sein Kunstwerk bin, macht es Sinn, mein Leben so zu leben, dass andere diese Schönheit sehen und verstehen. Heilig heißt hineinzugehen in seinen guten Plan des Lebens. Und dann ist dieses Gebotsding auch irgendwie zu verstehen. Gott zu lieben mit allem, was mich ausmacht, mit meinem Wesen und meinen Nächsten wie mich selbst. Ich bin ihm heilig. Er ist mir heilig. Du bist mir heilig.
Ihr fragt euch vielleicht, wie ich auf das Thema gekommen bin. Die Heiligkeit von Gott. Es hängt mit dem Lied zusammen, das wir vorhin gesungen haben. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Wir singen das etwa diesmal da, gerade auch in unserem Lobpreisteam haben wir das immer wieder gesungen. Es ist ein Lied, das mir sehr gut gefällt. Von der Melodie her, vom Aufbau her. Es hat so eine Steigerung drin. Und zugleich habe ich gemerkt, in letzter Zeit hat mich das Lied manchmal ein bisschen irritiert. Und nicht nur das, auch andere Lobpreislieder. Weil wenn man was so vertraut ist, mal ein bisschen näher hinschaut und den Text anschaut, dann merkt man irgendwie, also mir geht es so, ich habe eigentlich keine Ahnung, was das heisst, dass Gott heilig ist. Und darum habe ich gefunden, ich möchte mich dem mal ein bisschen stellen und ein bisschen näher hinschauen. Und mir die Frage stellen, ist mir Gott heilig? Das Lied, das wir gesungen haben, das tut sich in zwei Teilen aufgliedern, und zwar einerseits geht es um die Heiligkeit von Gott im ersten Teil und im zweiten Teil nachher um die Ehrfurcht, um Gottesfurcht. Und ich möchte meine Predigt auch so aufbauen. Da ist nochmal der Text von dem Lied, und zwar die Strophe. Und wir würden jetzt die noch einmal singen, nur die Strophe, um uns das Lied nochmal vergegenwärtigen. Heute wird es ein bisschen interaktiv, ihr merkt. In dieser Liedstrophe werden verschiedene Adjektive gebraucht, um Gott zu beschreiben. Wir haben hier dreimal heilig, wir haben das Wort vollkommen, wir haben das Wort gerecht, gut, unfassbar, gross. Da gibt es verschiedene Aspekte von Gott, die beschrieben werden mit diesen Adjektiven, und ich möchte heute Morgen auf das Wort oder auf die Eigenschaft der Heiligkeit fokussieren. In der Bibel gibt es kein einziges Wort, das häufiger benutzt wird, um Gott zu beschreiben, als das Wort Kadosch, heilig. Es kommt an ganz vielen Stellen vor in der Bibel, zum Beispiel im 1. Samuel 2,2 lesen wir: Keiner ist heilig wie der Herr, keiner außer dir, kein Fels ist wie unser Gott. Oder im Psalm 22,4: Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Heilig ist ja nicht unbedingt das Wort, das wir so viel brauchen, außer wir sagen vielleicht mal heiliger Bimbam oder irgend so etwas, aber im Wortschatz haben wir das weniger drin. Was würdet ihr so spontan sagen, was ist heilig? Was für Assoziationen habt ihr mit dem Begriff? Gibt es ein paar Meldungen? Definition heilig. Heilgabe, unantastbar, ganz, ja. Rein, habe ich gehört, und unfehlbar. Sehr gut, merci. Ich habe genau auch die drei, wir können mehrere natürlich nehmen, aber die drei Aspekte mal so rausgenommen. Heilig hat etwas mit rein zu tun, mit sauber, nicht beschmutzt, vielleicht auch schön. Es hat etwas zu tun mit makellos. Es gibt ja auch Lieder, wo wir singen, du bist ganz ohne falsch. Auch ein bisschen altmodisch. Aber es hat etwas von dem, was das veranschaulicht. Makellos, auch sündfrei, vollkommen, perfekt vollendet. Der Aspekt ist uns vielleicht noch so geläufig und vertraut. Wenn man aber im Hebräisch das Wort anschaut, Kadosch, dann ist vom Wortstamm her heilig noch eine weitere Bedeutung, die mich recht überrascht hat und spannend dünkt. Nämlich, dass heilig heisst auch anders, abgetrennt oder abgesondert. Das heisst, Gott ist anders. Wir als Menschen sind Ebenbild von ihm, wir sind nach seinem Bild geschaffen, aber wir sind Menschen, wir sind nicht Gott. Gott ist anders, da gibt es einen Unterschied. Und der Unterschied ist wichtig, auch wenn er nicht gleichzeitig Distanz bedeutet, weil Gott ja Gemeinschaft sucht zu uns. Es ist eine Gemeinschaft, die mit dem Sündenfall, man kommt irgendwie immer wieder dort vorbei, halt, mit dem Sündenfall in Frage gestellt wird. Weil dort im Paradies, Adam und Eva, sie wollten eigentlich sein wie Gott. Sie haben Gott nicht Gott sein, sondern haben als Menschen den Unterschied aufheben. Und das ist eigentlich der Inbegriff von der Sünde. Und mit dieser Sünde, mit dem Sündenfall, ist noch eine dritte Dimension reingekommen, in das Heilig. Nämlich, was wir jetzt vorhin auch gehört haben, unantastbar. Der Gott, der unvereinbar ist mit uns, unantastbar, unnahbar. Sündig und heilig, das ist unverträglich. Und mit dem Sündenfall könnte man sagen, ist aus dem Unterschied wirklich eine Distanz geworden. Gott muss Abstand halten zu unserem Schutz. Im Lied gibt es zwei Bilder, wo Gottes Heiligkeit umschreiben und wo uns eine Ahnung geben oder auch eine Möglichkeit zum Vergleichen, was ist denn gemeint mit dieser Heiligkeit. Wir haben hier einerseits das Feuer, das verzehrende Feuer, ewige Glut und fast ein bisschen im Kontrast das gewaltige Wasser, das endlose Meer. Wir merken an dem, die Bibel hilft uns immer wieder zu verstehen, was gemeint ist, weil sie an unseren Erfahrungswerten auch anknüpft. Wir haben beim Feuer viel Erfahrung. Ein Feuer, das uns Licht gibt, wo wir uns daran wärmen können, wo wir uns aber auch verbrennen können. Und auch beim Meer, vielleicht sind etliche in der Ferien am Meer gewesen, wunderschön, immer wieder sehr berührend, auch erfrischend, wenn es heiß ist. Aber wenn man der neuen Strömung kommt oder die Wellen unterschätzt, dann ist die Gefahr vom Ertrinken. Es hat beides, es hat eine Anziehung und es ist aber auch gefährlich. Und diese Bilder werden hier verwendet, um die Heiligkeit von Gott zu illustrieren. Und ich möchte jetzt heute einfach aufs Feuer eingehen, darum ist da auch ein Feuer im Bild und das Wasser mal auf der Seite läuft, wo es auch in der Bibel ganz viele Bilder von, oder, gibt vom Meer, wo für Gott steht. Das Bild vom Feuer, die Metapher, zieht sich durch die ganze Bibel durch. Gottes Heiligkeit als Feuer. Zum Beispiel bei der Berufung von Jesaja, wo er zum Prophet berufen wird. Dort hat er in dem Moment so eine Vision von dem heiligen Gott. Er sieht ihn auf einem hohen, erhabenen Thron. Und seine Reaktion ist ganz klar. In Jesaja 6, 5 lesen wir, da sprach ich, Jesaja, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth gesehen mit meinen Augen. Weh mir. Klingt nicht so kuschelig, klingt nicht so angenehm. Es kommt da etwas von dieser Heiligkeit über, wo gefährlich ist, wo irgendwie fast lebensgefährlich ist, wenn wir Gott zu nahe kommen. Später im gleichen Buch, Jesaja 33, 14, wird es nochmal deutlich beschrieben und vielleicht hat auch unser Lied geschrieben hat, auch an diese Stelle denkt, da kommen nämlich genau die Begriffe. Jesaja 33, 14, in Zion sind die Sünder erschrocken. Zittern hat die Heuchler befallen und sie sprechen, wer ist unter uns, der bei verzehrendem Feuer wohnen kann? Wer ist unter uns, der bei ewiger Glut wohnen kann? Die zentrale Frage ist, wie können wir Gemeinschaft haben mit Gott unter den Voraussetzungen, dass er heilig ist. Wir können auch anders fragen, wie kann ich als Mensch vor Gott bestehen? Oder, ein bisschen salopp gesprochen, wie kann ich als Mensch feuerfest werden? Wie kann ich feuerfest werden? Wo Gott Menschen geschaffen hat, hat er sie ins Leben gerufen und er hat sie ganz klar in Gemeinschaft mit ihm gerufen. Ich weiss nicht, ob das theologisch 100% einwandfrei ist, ich habe mich nicht rückversichert, aber ich würde mal sagen, wir sind als feuerfeste Menschen geschaffen worden, im Ursprung, vor dem Sündenfall. Also es war möglich, ganz eng mit Gott verbunden zu sein, damals im Paradies. Es war nichts Trennendes zwischen Gott und dem Menschen. Wir können auch sagen, es war eine heilige Ordnung, weil der Mensch hat zuerst gewusst, wer er ist, nämlich Geschöpf, und Gott hat auch gewusst, wer er ist, Schöpfer. Und da war eine Distanz, aber nicht ein, also wie ein Abstand oder ein Unterschied, besser gesagt, es war ein Unterschied, aber eben nicht eine Distanz, es war noch, nichts Trennendes. Wir können also sagen, so in diesem Urzustand, ganz am Anfang, ist der Mensch feuerfest gsi, durch das er rein ist, durch das er Vertrauen hat zu dem Gott, Gemeinschaft mit ihm und auch ganz wesentlich gehorsam. Der Mensch hat Gott, lass Gott sein. Und was dann passiert ist, wissen wir alle, haben wir schon manchmal gehört, mit dem Sündenfall, mit dieser Entscheidung, Gott zu misstrauen, entsteht die Distanz. Und das ist eigentlich auch der Inbegriff vom verlorenen Paradies. Da ist jetzt eine Unvereinbarkeit. Es geht wie nicht mehr miteinander. Der Mensch muss aus dem Paradies raus. Aber weil Gott uns liebt, hat er sich aufgemacht, die Distanz wieder zu überwinden. Und ich denke, die ganze Bibel redet von dieser Mission, die Distanz zu überwinden. Wenn wir im Alten Testament schauen und wieder schauen, wie sind sie denn damals feuerfest gewesen, wie haben sie Gott begegnen können, habe ich so ein paar Aspekte herausgepickt. Gott schließt ja einen Bund mit seinem Volk. Also er erwählt, er macht wieder einen Schritt auf sein Volk zu, er heiligt sein Volk. Und wir lesen, dass er einfach einzelne Menschen beruft. Zum Beispiel den Mose oder auch Propheten, die er nachher durch sie gewirkt hat. Er beruft Menschen, die Stellvertreter sind und die stellvertretend für die Menschheit sich dürfen Gott nähern. Nicht alle dürfen. Einzelne Leute. Und später dann in der Stiftshütte oder auch im Tempel kommt nachher das ganze Priesterwesen, wo Priester geweiht werden, wo die nachher Opfer bringen als Sühn, damit wieder Versöhnung zu Gott kann hergestellt werden, damit das Heilige und Sündige irgendwo kann vereinbar werden. Und wir lesen auch, dass der hohe Priester, der oberste von den Priestern sozusagen, als einziger ins Allerheiligste rein hat dürfen, in dieser Stiftshütte. Dort war ein Vorhang dazwischen. Das heisst, zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten war noch mal ein Abstand. Also es ist noch heiliger geworden. Und nur jemand hat einmal im Jahr dort rein dürfen. Da merken wir etwas von dem verzehrenden Feuer, wo Gott ist. Wir können sagen, im Alten Testament hat es bedeutet, feuerfest zu sein, dass man halt den Sicherheitsabstand muss zu Gott halten und dass man Gesetze muss befolgen. Und im 2. bis 4. Mosebuch, die sind ja sehr lang, ich habe neu gestaunt, als ich ein bisschen herumgeblättert habe, dort wird in allen Details ja beschrieben, wie die Stiftshütte muss sein. Einerseits, also so die kultische Reinheit in Bezug auf Beziehung zu Gott, und andererseits gibt es auch ganz viele Anweisungen für das zwischenmenschliche Miteinander. Also der Mensch muss irgendwo in der Beziehung zu Gott rein werden und in der Beziehung miteinander rein unterwegs sein, damit er vor Gott bestehen kann. Darum auch Befolgung der Gesetze als eine Bedingung für feuerfest sein. Gott macht aber in seiner Geschichte mit uns Menschen immer wieder die Erfahrung, dass er auf uns eben nicht kann sich verlassen kann. Dass es uns schwerfällt, ihm treu zu sein, und dass die Sünde sich immer und immer und immer wieder zwischen ihn und Menschen gedrängt hat. Und darum hat Gott drastischere Massnahmen müssen ergreifen. Er ist uns richtig nachgekommen. Er ist Mensch geworden. Im Neuen Testament bekommt das Feuerfestsein nochmal eine ganz neue Bedeutung. Gott verlässt in Jesus seine Heiligkeit, den heiligen Raum, der Himmel, und kommt auf die Erde, kommt auf Augenhöhe zu uns. Jesus trägt stellvertretend für alles, was irgendwie trennend ist zwischen uns und Gott, am Kreuz trägt er das aus, was uns getrennt hat. Wir lesen, dass in dem Moment, wo Jesus stirbt, wo das Erlösungswerk passiert, dass der Vorhang im Tempel, den ich vorhin davon geredet habe, dass der abeinandergerissen wird. Das heisst, er steht nicht mehr zwischen Heiligem und Allerheiligstem. Der Zugang ist frei zu Gott. Und darum können wir auch sagen, dass Jesus das ganze Opferwesen, den Tempel, ersetzt, weil in seinem Tod, in seinem Erlösungswerk, alle Opfer erfüllt sind. Das bedeutet nicht, dass Gott nicht mehr heilig wäre. Gott ist immer noch heilig. Aber wir haben mit Jesus einen hohen Priester, den hohen Priester, der für uns einsteht. Wir können sagen, wir sind feuerfest durch die Annahme von dieser Erlösung und durch das Blut von Jesus. Mir ist das manchmal ein bisschen komisch, mit dem Blut so über das Blut zu reden. Und gleich ist es mir in den Sinn gekommen, es ist eigentlich, könnte man sagen, es ist wie eine Imprägnierung. Das Blut von Jesus hat uns imprägniert, sodass wir jetzt feuerfest sind. Das kommt im Hebräer 4 zum Ausdruck, wo man von dem Amt, das Jesus jetzt hat, als Hohepriester auch das beschrieben wird. Hebräer 4, 14 bis 6. Weil wir nun einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde blieb. Und dann ganz wichtig, der dritte Abschnitt. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht. Es braucht auch Sicherheitsabstand nicht mehr. Wir können sagen, da könnte ich jetzt einen Punkt machen in meiner Predigt. Ist Happy End eigentlich, oder? Aber auch da ist das Lied, das wir am Anfang gesungen haben, sehr hilfreich. Die Strophe, die endet, wir haben es vorher gemerkt, mit dem Satz, unfassbar gross bist du Herr. Und wenn ihr es gehört habt, die musikalisch sind unter euch, wir warten förmlich, dass es in Refrain geht, dass es weitergeht, weil es geht ja so auf und am Schluss. Man kann fast nicht dort aufhören. Und das hat mich neu berührt, weil genau um das geht es. Zu erkennen, dass Gott heilig ist und zu realisieren, was es heisst, dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir selber jetzt feuerfest sind, das ist wichtig, die Heiligkeit zu erfassen. Aber es braucht eine Fortsetzung. Gott wartet, es braucht den Refrain und den möchten wir jetzt zusammen singen. Bitte aufstehen. Aus Gnade dürfen wir uns nahen. Es ist Gnade, dass wir uns nähern dürfen und dass Gott nicht mehr gefährlich ist für uns. Es ist Gnade und es ist eine Gnade, wo wir eigentlich eingeladen sind, zu staunen. Immer wieder neu zu staunen. Und es ist eine Gnade, die uns zur Anbetung einlädt. Gott hat geredet durch Jesus. Und jetzt ist unsere Antwort gefragt. Im Hebräer 12, 28 bis 29 wird das beschrieben. Da wir also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbeten, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ehrfurcht, Gottesfurcht. Wir müssen nicht mehr Angst haben vor Gott, aber wir sollen Gott gleich fürchten. Was bedeutet das? Das Wort Gottesfurcht ist auch eines, das uns nicht so angenehm ist, löst vielleicht eher ein bisschen komische Gefühle aus. Als ich mich damit beschäftigt habe, ist mir wichtig geworden, bei der Gottesfurcht geht es vor allem um Achtung. Um eine heilige Scheu, könnte man auch sagen. Es geht um Respekt vor der Würde und vor der Erhabenheit von Gott. Johannes Hartl, der leitet das Gebetshaus in Augsburg, hat mal gesagt, was man nicht fürchten kann, darüber staunt man nicht recht. Was man nicht fürchten kann, vor dem kniet man nicht nieder. Es scheint etwas zu tun haben mit Staunen, aber auch mit Demut. Mir ist auch noch in den Sinn gekommen, es ist so ein bisschen wie eine wohltuende Kapitulation. Klingt widersprüchlich, eine wohltuende Kapitulation. Es geht nicht darum, dass Angst gemeint ist, sondern das Ahnen, dass Gott so unendlich viel grösser ist, als wir sind. Und die Einladung, Gott immer wieder Gott zu sein und ihn für seine Grösse anzubeten. Wir waren gestern bei Freunden am Abend. Und heute Morgen habe ich das, was sie mir noch mitgegeben haben, in den Kühlschrank tun. Und in dem Moment, wo ich sie in die Hand genommen habe, habe ich gewusst, aha, okay, das gehört auch noch in die Predigt. Was haben sie mir mitgegeben? Es sind Wachteleier. Die sehen so aus. Ich weiß nicht, ob ihr alle das schon gesehen habt. Ich habe es noch nicht so manchmal gesehen und ich finde die einfach wahnsinnig cool. Ich werde die jetzt durch die Reihe geben. Sie sind nicht gekocht, also haben Sorge bitte. Aber ich werde sie durchgeben, weil mir ist so wichtig geworden, Ehrfurcht, was heisst das, Gott anzubeten. In der Natur klingt das ja am ehesten noch. Im Lied von Margot haben wir auch gehört, wenn wir das Meer sehen, dann kommen wir ins Staunen und sind erfasst und ergriffen. In der Natur passiert das öppe noch. Und ich werde es einfach durchgeben und irgendjemand ist verantwortlich, dass sie am Schluss wieder zu mir zurückkommen. Als ein Symbol, als eine Einladung zum Staunen, Ehrfurcht. In den Sprüchen 14, 26 und 27 wird die Ehrfurcht beschrieben. Und, Moment, ich muss noch etwas anderes sagen, die Ehrfurcht, die Gottesfurcht, ich habe gesagt, es ist eine wohltuende Kapitulation. Man könnte auch sagen, es ist eine lebensfördernde Kapitulation. Gottesfurcht nicht als Druck, nicht als Zwang, auch nicht als Bestrafung, sondern Gottesfurcht, wo eine Verheißung drauf liegt, wo ein Segen drauf liegt. Und genau das sehen wir in den Sprüchen 14, 26 und 27. Da steht, wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung und auch seine Kinder werden beschirmt. Die Furcht des Herrn ist nicht Druck, nicht Zwang. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Oder im Psalm 34, 10, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Es ist also nicht eine Unterordnung, die mit Unterdrückung zu tun hat, sondern es geht darum, dass wir uns Gott anvertrauen und seiner Versorgung anvertrauen. Dass wir uns einfügen in sein Willen, in den Willen von dem Heiligen Gott, den wir dürfen Vater nennen. Ich möchte zusammenfassen. Gott ist heilig. Er ist auch nicht zahm, er ist nicht harmlos. Gott ist Gott und er bleibt Gott. Die Sünde trennt uns von ihm. Gott und Mensch müssen Abstand halten. Aber Gott will uns nicht einschüchtern. Er will Beziehung zu uns, weil er uns liebt. Wir brauchen keine Angst zu haben vor dem heiligen Gott, weil er alles hat gegeben, bis ins Letzte. Mit dem Tod von Jesus sind wir feuerfest geworden, haben den Zugang, können hinter den Vorhang und in Gottes Nähe. Und mir ist es einfach ein Anliegen geworden, für mich ganz persönlich, und vielleicht ist es für euch auch wichtig, ich sehne mich danach, mehr herauszufinden, was es heisst, den Gott zu kennen, und ihn auch anzubeten. Ich sehe mich dann auch, dass Gott mir mehr und immer wieder die Augen öffnet, für wer er ist und was es heisst, eine Beziehung zu ihm zu haben. Ich möchte noch zu einer persönlichen Anwendung kommen. Ich habe jetzt in dieser Predigt verschiedene Aspekte beleuchtet. Und ich weiss nicht, was die persönlich hat angesprochen, was die ganz persönlich hat getroffen oder wo du vielleicht bist bleiben hängen. Vielleicht hast du gemerkt, dass unnötige Angst vor Gott dein Thema ist. Dass du immer wieder unwohl bist. Dass du immer wieder Angst hast, nicht zu genügen in dieser Beziehung zu Gott. Dass du letztlich ringst ums Vertrauen zu ihm. Vielleicht ist aber auch mangelnde Gottesfurcht dein Thema. Vielleicht ist der Glaube schon lange so eine kleine Komfortzone für dich, Es ist alles ein bisschen vertraut und nicht mehr so spektakulär. Und manchmal vergisst du vielleicht fast, wer Gott ist. Wir sind ja manchmal auch ein bisschen in Gefahr. Mir geht es so, Gott so ein bisschen als Freund, als Kumpel und die Heiligkeit geht verloren. Das ist mein Thema. Mangelnde Gottesfurcht. Ich wünsche mir, Gott auf eine gute Art mehr lernen zu fürchten. Es ist ein Ringen um die Anbetung. Und vielleicht geht es in deinem Leben um die grundlegende Entscheidung für Jesus. Vielleicht ist das dein Thema, dass du merkst, dass du vor Gott nicht kannst bestehen, dass du vielleicht merkst, dass Sünde trennt von Gott, dass du eben nicht feuerfest bist, weil du diese Lösung durch Jesus noch nie hast angenommen, weil du ihm dein Leben noch nie anvertraut hast. Und wenn das der Fall wäre, wäre heute vielleicht ein Schritt, das zu machen. Ich möchte euch mit diesen drei Fragen und auch mit der Frage, was euch angesprochen hat, einfach einladen, einen Moment zur Ruhe zu kommen. Wir werden instrumental ein bisschen begleitet in dieser Zeit und ich würde dann mit Gebet abschließen. Jesus, danke, dass du uns kennst. Heiliger Gott, danke, dass du Gott bist und Gott bleibst. Dass du dich nicht veränderst, aber dass du alles in Bewegung setzt, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Jesus, ich will bitten für all die Leute, die merken oder gemerkt haben jetzt heute Morgen, dass ihr Verhältnis zu dir, ihre Beziehung zu dir von Angst prägt ist, von Unsicherheit und von Überforderung vielleicht auch. Ich möchte dich bitten für all die Menschen, die merken, dass Gottesfurcht für sie etwas Beengendes ist, etwas, das mit nicht genügend zu tun hat. Ich möchte dich bitten, dass du zu ihnen redest und dass du mit deinem Geist einfach einlatschst in mehr Freiheit rein, in Gelassenheit und in die tiefe Sicherheit, dass du Jesus alles erledigt hast. Dass wir nicht mehr leisten, dass wir es nicht selber machen können, sondern dass du der bist, der den Weg gegeben hat und Zugang verschafft hat und dass wir nicht mehr Angst haben vor dir, Gott. Das möchte ich bitten. Und Jesus, ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, wo wir vielleicht ja, immer wieder realisieren, wie wenig wir verstehen von dir, wie so ganz anders, dass du bist, Gott. Ich möchte dich bitten, dass du uns Offenbarung schenkst, dass wir nicht einfach Kopfwissen uns aneignen und immer mehr forschen und uns ja, damit auseinandersetzen nur, sondern dass du, Heiliger Geist, wirklich redest zu uns, dass du übersetzt, dass du mit Bildern, mit Sachen aus dem Alltag uns abholst und uns überführst und näher führst in die Gegenwart von dem Heiligen Gott. Ich möchte dich bitten, dass du uns lehrst, was es heisst, mit so einem Heiligen Gott unterwegs zu sein und dass du uns wirklich neu bewegst, auch in die Anbetung, um dir nachzukommen und dich zu verehren, Jesus. Und wenn du heute Morgen vielleicht merkst, dass für dich dran ist, eine Entscheidung zu machen, festzumachen mit dem Gott, möchte ich einfach auch noch beten für dich. Und wenn du das möchtest, kannst du einfach mitbeten. Jesus, ich kann nicht bestehen vor dir. Ich kann es nicht selber. Und ich merke, dass immer wieder Sünde reinkommt in die Beziehung zwischen mir und Gott. Ich kenne dich vielleicht schon lange, ich kenne dich, bin schon vielleicht länger mit dir unterwegs und habe gleich nie wirklich festgemacht mit dir. Und ich habe gemerkt, ich muss feuerfest werden, um mit dem Gott wirklich eine Gemeinschaft zu haben. Und es ist nicht ein Müssen, sondern ich spüre eine Sehnsucht nach dem, wirklich fest zu machen mit dir und Gemeinschaft zu haben mit dem Gott. Und ich bitte dich einfach, dass du in mein Leben kommst und dass du wirklich die Führung und die Herrschaft übernimmst und will mir dir anvertrauen. Amen.